Sie hören einen True Crime Podcast von Live Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol.
Wir alle sind tief erschüttert darüber, dass ein derartiges Kapitalverbrechen passiert ist.
Die kaltblütige Tatausführung hat uns auch als durch erfahrene Ermittler sehr betroffen gemacht.
Der Täter hat hier einen großen Fehler gemacht. Gott sei Dank, muss man sagen, sonst hätte es die Aufklärung also sehr erschwert.
Er war sonst eigentlich ein recht bekannter, beliebter Mensch.
Es geht sehr nahe. Unvorstellbar. Es geht in meinen Kopf nicht ein, dass sowas möglich ist.
Ja, traurig ist ja. Da bleiben viele Fragen auf.
Im Frühjahr 2012 wird eine Bankangestellte im Tiroler Unterland in Wiesing in ihrem Auto mit Benzin übergossen. Das Auto wird mit einer Signalfackel angezündet. 8 Kilogramm Gold verschwinden dabei spurlos. Der Hauptverdächtige ist ein Tiroler Polizist. Gut ein Jahr später wird der Mann am Innsbrucker Landesgericht dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Er beteuert aber bis zuletzt seine Unschuld. Bis heute gibt es im sogenannten Tiroler Goldmord kein rechtskräftiges Urteil. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in dieser letzten Podcast-Folge zum Tiroler Goldmord klären wir, warum der Prozess niemals vollständig abgeschlossen werden konnte und wir versuchen auch herauszufinden, was mit den 8 Kilogramm Gold geschehen ist. In den ersten beiden Teilen haben wir bereits gehört, wie die Ermittler auf die Spur des Polizisten gekommen sind.
Ich muss Ihnen heute leider auch bestätigen, dass die Ermittlungen zum dringenden Tatverdacht gegen einen Polizeibeamten aus Tirol geführt haben.
Wie der Verdächtige bei einem Fluchtversuch einem Polizeikollegen eine geladene Waffe an die Brust gehalten und abgedrückt hat.
Nur durch hunderte Schutzengel hat der verfolgende Kollege also diesen Angriff wirklich überlebt.
Und wie zigtausende Seiten des Ermittlungsaktes die Geschworenen bei dem Prozess in Innsbruck zu dem Urteil lebenslang gebracht haben.
Es war an sich ein klares Urteil, nämlich mit 7:1 der Stimmen wurde ein Mord gesehen.
Genau hier wollen wir ansetzen, bei der Urteilsverkündung am Innsbrucker Landesgericht im Mai 2013. Der Prozess hat damals die Schlagzeilen dominiert. Nicht nur in Tirol, auch in Österreich und zum Teil auch international. Wie bei derartigen Prozessen üblich, war auch diese Verhandlung öffentlich. Zuschauer waren also erlaubt, sagt der damalige Gerichtssprecher Andreas Stutter in einem Interview zum Prozessbeginn im April 2013.
Der Ansturm war erwartet groß. Wir haben heute um 8 Uhr quasi die Schleusen geöffnet und haben eine eigene Stelle eingerichtet, an der die interessierte Öffentlichkeit Platzkarten abholen hat können. Es waren 60 Stück aufgelegt. Diese waren innerhalb von 15 Minuten weg.
Einen so großen Fall wie diesen hat es am Innsbrucker Landesgericht nur selten gegeben.
So großes Interesse hatten wir in den letzten Jahren kaum. Ich kann mich selbst, obwohl ich schon einige Jahre dabei bin, an keinen solchen erinnern. Wir haben in den letzten Jahren ganz, ganz selten Platzkarten überhaupt ausgeben müssen. Vielleicht ist das hier die Kombination von Polizei, Goldmode, die hier zu dem riesigen Interesse führt.
Was der Gerichtssprecher bei diesem Interview im Jahr 2013 noch nicht weiß, in den folgenden Jahren werden am Innsbrucker Landesgericht noch 3 weitere Mordprozesse folgen, die zum Teil sogar ein noch größeres Medieninteresse hervorrufen. Der Mordfall Larissa Bieber, der Mordfall Lucille und auch der Fünffachmord von Kitzbühel. Wir bleiben an dieser Stelle aber beim Goldmordprozess im Frühjahr 2013. Auch Reinhard Fellner, der Gerichtsreporter der Tiroler Tageszeitung, hat den Prozess im Gerichtssaal verfolgt. Er sagt damals in einem Interview mit Live Radio Tirol.
Der Angeklagte wirkte gebrochen, er hat sein Haupt auf den Boden gesenkt und immer wieder mit dem Kopf geschüttelt und war auch auf die Frage der Vorsitzenden Richterin, ob er das Urteil denn verstanden hätte, nur mit gebrochener Stimme fähig, dies mit Ja zu beantworten.
Insgesamt 5 Prozesstage waren anberaumt, zwischen Anfang April und Anfang Mai. Auch viele Tirolerinnen und Tiroler aus der Region haben den Prozess direkt im Gerichtssaal mitverfolgt. Viele haben den Angeklagten oder auch das Opfer persönlich gekannt. Nach der Urteilsverkündung im Mai 2013 sagen sie,
dass er sehr kollegial war und sich sehr engagiert hat, dass er Theater gespielt hat. Er war sonst eigentlich ein recht bekannter, beliebter Mensch.
Ich bin bei der Feuerwehr und da war bei einer Versammlung ist er mal gewesen. Die Zusammenarbeit ist eigentlich gut gewesen. Aber jetzt bin ich schon schwer enttäuscht. Man hat auch nie nichts gehört, nicht?
Ein unauffälliger Mensch, unglaublich. Er war bei den Rattenbergers, eine eigene Firma, ein kompetenter Mann, würde ich sagen. Ein hundertprozentiger Mensch, beruflich und nachher sowas.
Auch der Verteidiger des Angeklagten meldet sich zu Wort, der Rechtsanwalt Hans-Jörg Mader. Er bringt mit seiner Sichtweise eine neue Variante ins Spiel.
Mai 2013, auf der Suche nach der Wahrheit.
Der Verteidiger glaubt an die Unschuld seines Mandanten. Er sagt in einem TV-Interview für die Sendung Dorfverbrechen auf ATV.
Er hat von Anfang an erklärt, dass er mit der Sache schon zu tun hat, aber nicht der Mörder ist. Wenn ich noch einmal könnte, würde ich noch einmal auf Freispruch plädieren. Es fehlt der Tatzeitpunkt, es fehlt der Tathergang, es fehlt das Gold. Es sind so viele Dinge, die also fraglich erscheinen, dass ich also der Meinung bin, das reicht nicht aus. Nur deshalb, weil er mit ihr gemeinsam eine strafbare Handlung geplant hat, heißt noch lange nicht, dass er einen Mord begehen wollte.
Der Verteidiger präsentiert auch eine völlig andere Version zu den Geschehnissen, was im März 2012 zwischen dem Angeklagten und dem Mordopfer wirklich geplant gewesen sein soll.
Er gibt ihr das Chloroform, sie macht mit dem Chloroform, täuscht sie das vor und dann fackelt sie mit den pyrotechnischen Dingen das Auto ab, damit also der Eindruck des Überfalls und dann geht sie und meldet der Polizei, dass sie überfallen worden ist.
Ein Mord sei nie geplant gewesen, vielmehr hätte es andere Pläne gegeben und zwar von beiden, also vom Angeklagten und von dem späteren Opfer gemeinsam. So schildert es der Verteidiger des Angeklagten.
Im Großen und Ganzen hat er eben gesagt, es war beabsichtigt, dass dort ein Raub vorgetäuscht wird und dass mit dem Gold, das da herauskommt, dass man mit dem Gold, das man dann veräußert und dann wegfährt gemeinsam nach Mallorca, glaube ich.
Und so liegt es schließlich an den Geschworenen zu entscheiden, hat der Angeklagte einen Mord geplant oder wollten beide tatsächlich gemeinsam einen Raub vortäuschen?
Die Geschworenen haben sehr lange beraten und eine Geschworene hat ja sogar auf unschuldig plädiert. Und also so selbstverständlich wäre es wohl nicht gewesen, wenn der oberste Gerichtshof zumindest in einem Teil meiner Beweisanträge Folge gegeben hätte und weitere Beweise aufgenommen, dann wäre es ja denkbar, dass Geschworene anders entscheiden.
Fakt ist, der Polizist wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Fakt ist aber auch, das Urteil ist zu diesem Zeitpunkt nicht rechtskräftig, sagt auch Norbert Schwendinger, der Polizist des Morddezernats Vorarlberg, der die Ermittlungen im Tiroler Goldmordfall übernommen hat, weil die Polizisten in Tirol womöglich befangen gewesen wären. Immerhin hat der Angeklagte bei der Flucht einem Polizisten, also einem Kollegen, eine geladene Waffe an die Brust gehalten und abgedrückt.
Ja, es ist richtig, also der Anwalt hat also sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet und das dauert natürlich normalerweise auch relativ lange oder bis Berufungsverhandlungen oder Nichtigkeitsbeschwerden also behandelt werden können.
Und so kommt der Angeklagte nicht frei, sondern wieder zurück in die Justizanstalt. Es vergehen mehrere Wochen, bis Anfang Juni eine schreckliche Meldung an die Öffentlichkeit kommt.
Juni 2013, der Tag, der alles verändert.
Der Angeklagte begeht Selbstmord, er hat sich in der Zelle erhängt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hans-Jörg Mayer, bestätigt das noch am Tag des Suizids in einem Telefoninterview gegenüber Live-Radio Tirol.
Der nicht rechtskräftig verurteilte Angeklagte hat sich heute in der Früh in seiner Zelle mit Verbandsmaterial an einer Querstrebe des Fenstergitters erhängt. Die Leiche ist dann um 9.20 Uhr circa aufgefunden worden. Er war gemeinsam mit zwei Mithäftlingen in der Zelle untergebracht, die haben aber vorher die Zelle für einen Spaziergang im Hof verlassen. Er war also während des Selbstmordes allein in der Zelle. Es wurde auch dieser Selbstmord genau untersucht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Das ist bei Todesfällen in der Justizanstalt so vorgesehen.
Über die wahren Beweggründe für den Selbstmord kann nur spekuliert werden. Schuldgefühle, Ausweglosigkeit oder andere Gründe. Der Verteidiger Hans-Jörg Mader sagt gegenüber ATV:
Da hat er grundsätzlich mir gegenüber nie Selbstmord geäußert. Er hat aber schon gesagt, sein Leben hat keinen Sinn mehr, weil er ja medial vorverurteilt wurde. Selbst wenn, so hat er gesagt, wenn er im Zweifel freigesprochen würde, ist sein Leben beendet. Er hat also kann nirgends mehr Fuß fassen.
Der Fall wird somit niemals rechtskräftig abgeschlossen. Fakt ist aber, 7 von 8 Geschworenen glauben daran, dass der angeklagte Polizist die Bankangestellte ermordet hat. Und Fakt ist auch, von den 8 Kilogramm Gold, die als das Motiv für den Mord gesehen werden können, fehlt weiterhin jede Spur.
Das ist richtig. Es wurden zwar wirklich in alle Richtungen ermittelt und allen Hinweisen wurde nachgegangen. Ich habe sehr lange Kriminaldienst gemacht und in meiner langen Zeit habe ich das nie erlebt, dass ich so viele Anrufe von Wahrsagern, Geistheiligen und was weiß ich, was immer bekommen habe, wo das Gold sein könnte. Es wurde alles überprüft und es wurden mehrere Hausdurchsuchungen gemacht, also an Stellen, also wo also Anhaltspunkte da waren, dass das Gold dort deponiert worden sein könnte. Die Ermittlungen haben uns sogar nach Ungarn gebracht, weil Hinweise eingegangen sind, dass also möglicherweise das Gold nach Ungarn verbracht worden ist. Sind ein Kollege und ich am nächsten Tag sofort nach Ungarn gereist, was sich dann allerdings auch als negativ herausgestellt hat. Und also von dem her, also trotz aller Versuche und trotz allen Bemühens, die 8 Kilo Gold sind nach wie vor verschwunden.
Wirklich weit kann das Gold allerdings nicht sein. Die Ermittler wissen ziemlich genau den Tatzeitpunkt und es gibt auch Zeugenaussagen, zu welcher Uhrzeit der Verdächtige wo gesehen worden ist. Die Suche nach dem Gold bringt aber keinen Erfolg.
Hausdurchsuchung wurde gemacht bei ihm. Es wurde natürlich das Fahrzeug komplett also durchsucht, mehr oder weniger halb zerlegt, ob es irgendwo sein könnte. Man muss sich ja vorstellen, 8 Kilo Gold ist ja nicht viel. Wenn man sich das vorstellt, 1 Kilo Gold ist nicht größer als ein standardmäßiges Handy heutzutage. Also es sind nicht die großen Goldbarren, wie es in einem Western beispielsweise dargestellt wird. Der Mann hat in einer Wohnung, in einem großen Gebäude gewohnt, mit einem riesen Dachboden. Der Dachboden wurde von uns mit Polizeischülern also komplett durchsucht. Und logisch, Polizeischüler haben da natürlich einen gewissen Biss natürlich, dass sie wirklich was finden. Ist ja logisch, ist ja Anspornung natürlich, wenn man jetzt was finden würde. Ich habe dann Fotos gesehen, also mit Spinnweben waren sie die Kleidung voll, oder weil sie wirklich in jedes letzte Eck gekrochen sind, oder? Auch das war negativ. Wir haben festgestellt, er hat eine Riedhütte, also eine Schrebergartenhütte gehabt. Wir haben dort die Schrebergartenhütte komplett auf den Kopf gestellt und haben sogar im Nahbereich also mehr oder weniger Ausgrabungen gemacht, wo einfach möglicherweise etwas sein könnte. Also es ist alles im Sand verlaufen. Also.
Der Angeklagte hat auch als Pyrotechnik-Experte bei den Schlossbergspielen in Rattenberg gearbeitet. Auch hier in diesem Bereich gibt es ein Gelände mit vielen möglichen Verstecken.
Dort oben hat er natürlich auch immer wieder die pyrotechnischen Angelegenheiten gemacht. Und wir haben auch dieses Gebiet natürlich wirklich intensiv also angeschaut. Tunnelsystem ist nicht richtig. Es ist so, dass also das eine Berglandschaft ist und dort gibt es also viele so kleine Nischen, Höhlen und dort wäre überall die Möglichkeit gegeben, also dass man hier das bisschen Gold also verstecken könnte. Aber das wäre so ein weitläufiges Gebiet, also die Chance ist unmöglich, dass man dort etwas findet. Ich gehe auch davon aus, dass die Goldgräber, die Tiroler Goldgräber, die immer noch unterwegs sind, dieses Gebiet zwischenzeitlich also untersucht haben.
Und bei dem Begriff Tiroler Goldgräber landen wir schließlich auch bei dem Namen Heinrich Hüttner. Auch der Juwelier hat sehr intensiv nach dem Gold gesucht. Im Interview ebenfalls mit ATV für die Dorfsendung Dorfverbrechen erinnert sich der Juwelier und Goldexperte an das regelrechte Goldfieber damals im Tiroler Unterland.
Die ersten paar Wochen danach waren wir gar nicht oben, weil da hätten wir gar keinen Platz nicht gehabt. Da waren Hunderte vor uns, das war ja direkt ein Goldtourismus da oben. Und da hat man auf Deutsch gesagt, nachher keinen rostigen Nagel nicht mehr gefunden.
Heinrich Hüttner ist Besitzer eines sehr professionellen Golddetektors und er meint es ernst. Er will die Suche nach dem Gold professioneller anlegen als die klassischen Goldtouristen.
Wir haben uns dann in den ganzen Akt ein bisschen hineingelesen und haben geforscht. Wir haben mehrere Gebiete abgesucht. Die Tat ist ungefähr passiert kurz vor 22 Uhr. Und er wurde ja kurze Zeit später, also mit einem leeren Rucksack gesehen. Also bleibt ihm nicht relativ viel Zeit. Der hat vielleicht 5-10 Minuten Zeit gehabt, dies irgendwo unscheinbar zu deponieren.
Und ähnlich wie der Mordermittler Norbert Schwendinger erwähnt auch der Juwelier Heinrich Hüttner das Gelände der Rattenberger Schlossbergspiele bei seinem Fernsehinterview.
Wir haben ja sehr, sehr intensiv recherchiert. Er hat diesen Berg gekannt wie seine Westentasche, auch bis nach oben rauf noch. Bis zu seiner Wohnung, das ist nur 3, 4, 5 Gehminuten weg. Es geht zwar steil rauf, aber er war sehr gut konditionell benannt. Er hat sich auskennt. Es gibt unzählige Stollen in diesem Gebiet. Man braucht nur raufschauen, unzählige Löcher, Gräben. Es ist zwar verboten, dort reinzugehen. Das ist ein Labyrinth sondergleichen. Und wir glauben, dass irgendwo in diesem Umfeld könnte er was deponiert haben.
Bis heute ist das Gold allerdings nicht gefunden worden. Heinrich Hüttner sagt in einem Gespräch mit Live-Radio aber, dass er 2024 einen erneuten Anlauf starten möchte. Er habe auch konkrete Hinweise, denen er nachgehen will. Genaueres will er aber nicht sagen, um nicht andere, die Goldtouristen, vorab auf seine Fährte zu bringen. Der Mordermittler Norbert Schwendinger sieht die Aufregung um das Gold mittlerweile eher gelassen. Er ist inzwischen selbst in Pension, schreibt Bücher über seine Erfahrungen beim Morddezernat und er glaubt ohnehin nicht daran, dass das Gold jemals gefunden werden wird.
Ehrliche Antwort: Ich kann es mir nicht vorstellen.
Die Jahre nach dem Goldmord. Viele Fragen bleiben offen.
Zum Beispiel die Frage, warum der Täter damals einen so großen und alles entscheidenden Fehler gemacht hat. Warum er bei dem Auto alle Türen geschlossen hat, nachdem er das Innere mit Benzin übergossen und mit einer Signalfackel angezündet hat. Ohne diesen Fehler wäre das Auto komplett ausgebrannt und die Ermittlungen wären komplett anders verlaufen, sagt auch Schwendinger.
Ja, ich muss sagen, wir waren ja froh, dass ihm dieser Fehler passiert ist. Ich wurde später auch von Kollegen von ihm einmal gefragt, also was wäre passiert, wenn das Auto ausgebrannt wäre. Ich habe ihnen gesagt, wahrscheinlich würden jetzt nicht wir gemeinsam einen Kaffee trinken miteinander, sondern ihr würdet wahrscheinlich mit dem vermeintlichen Täter einen Kaffee trinken, weil eine Beweisführung wäre dann wahrscheinlich sehr schwer geworden. Also für uns selbst war es natürlich ein sehr guter Treffer, dass ihm dieser Fehler passiert ist. Warum ihm das passiert ist, das ist wieder Mutmaßung, weil er sich ja nicht geäußert hat. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, also ist hier Hektik entstanden, musste er weg oder was war hier wirklich der Auslöser, dass ihm das passiert ist. Gott sei Dank ist es passiert.
Die 8 Kilogramm Gold bleiben bis heute verschwunden. Und obwohl es nie ein rechtskräftiges Urteil gegeben hat, war es einer der größten und bedeutendsten Fälle in der Karriere des Vorarlberger Mordermittlers.
So ein Fall ist für Kripo-Beamte sicher eine einmalige Angelegenheit. Ich meine, wir haben natürlich in unserer Tätigkeit haben wir mit allerlei Tötungsdelikten oder Mordversuchen und so weiter zu tun gehabt. Aber wenn man dann in ein anderes Bundesland fahren muss, in einem anderen Bundesland einen Mordfall bearbeiten muss, bei dem eine angesehene, seriöse Bankfilialleiterin wirklich eiskalt ermordet worden ist und dann noch die Tatsache sich herauskristallisiert, dass der Tatverdächtige ein Polizeibeamter ist, dann ist das schon eine Besonderheit. Und ich denke auch, das war für alle von unserer SOKO, wir waren doch 10 Mann, war das eine einmalige Angelegenheit, also dass wir so etwas ermitteln durften. Also.
Auch wenn kaum etwas Positives bleibt, die Ermittlungsarbeit der Polizei war in diesem Fall extrem umfangreich und genau, sagt Schwendinger. Auch oder vielleicht gerade deshalb, weil gegen einen eigenen Kollegen ermittelt worden ist.
Man muss sich das so vorstellen, also dass hier in etwa 120 Personen, also Zeugen, also vernommen wurden und dass hier sehr viel Zeit dafür notwendig war. Und ich muss auch dazu sagen, die Ermittlungen haben wirklich extrem Zeit in Anspruch genommen. Ich habe dann einen Abschlussbericht geschrieben und das wurde mein längster Abschlussbericht in meiner Laufbahn. Der war mit 268 Seiten Sachverhaltsdarstellung, ist das an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden. Dazu kamen natürlich noch die zahlreichen Ordner mit den Zeugenvernehmungen. Also es war, der Kofferraum meines Fahrzeuges war recht gut gefüllt, als ich zur Staatsanwaltschaft nach Innsbruck gefahren bin.
Tirols dunkle Seite. Ein Podcast von Live Radio Tirol.